Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Am 29. September begeht die Kirche den Gedenktag der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Heute wird der Gedenktag, das Fest, durch den Sonntag verdrängt, aber wir wollen uns in der Sendereihe Spiritualität damit auseinandersetzen. Die Engel in theologischer Deutung, das ist das Thema heute, und zu Gast ist bei uns Pater Professor Dr. Michael Schneider aus St. Georgen aus Frankfurt. Grüß Gott, Herr Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Dann freuen wir uns jetzt über Ihren Vortrag.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist nicht lange her, dass Papst Franziskus zusammen mit Benedikt XVI. Eine Statue des Erzengels Michael in den Vatikanischen Gärten gesegnet und aufgestellt hat. Er begleitete dieses Geschehen mit den Worten: Möge er, St. Michael, uns Kraft und Mut geben, Raum für Gott in unserem Leben zu schaffen und immer das Böse mit dem Guten zu besiegen. Mit diesen Worten hat der Papst letztlich das umschrieben, wofür die Engel stehen: Raum für Gott und das Böse mit dem Guten besiegen. Es ist genau 1200 Jahre her, als 813 eine Reichssynode in Mainz auf Wunsch Kaiser Karls des Großen vom Papst erbat, das Fest und den Patron Erzengel Michael als besonderen Schutz für das Reich aufzustellen. Leo III. Folgte diesem Ansinnen und legte den Festtag auf den 29. September fest. So ist der Erzengel Michael der Schutzpatron des Frankenreiches geworden. Er sollte den christlichen Glauben verteidigen und ihm zum Sieg verhelfen. Der Erzengel Michael wurde Patron des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die Kaiser besuchten sein Heiligtum in Italien und auf den Fahnen bei der Schlacht sah man das Bild dieses Erzengels. Wir wollen heute aber nicht nur über den Erzengel Michael nachdenken, sondern auch über die anderen Erzengel, wie auch überhaupt den theologischen Ort der Engel in unserem Glauben. Was im Leben des Glaubens aber teils wie selbstverständlich angenommen und praktiziert wird, bleibt im Letzten doch immer ein Geheimnis, welches kaum mit dem menschlichen Verstand zu ergründen ist. Und das gilt in gleicher Weise auch für die Engel. Im Buch der Weisheit heißt es im 9. Kapitel: Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden nur mit Mühe, was doch auf der Hand liegt. Wer kann dann ergründen, was im Himmel ist? Es mag wohl möglich erscheinen, Christus und Maria bildhaft darzustellen, weil sie auf Erden gelebt haben. Aber wie soll man sich Bilder von Engeln vorstellen, den Unsichtbaren und Körperlosen? Dennoch, die Engel haben Hochkultur. Über sie reden und von ihnen zu schreiben, wird kaum noch verdächtigt und beargwöhnt. In den Buchhandlungen finden sich zahlreiche Schriften und Bücher über sie, meist in der Abteilung Esoterik. Doch eigentlich handelt es sich hier um eine genuine Tradition christlichen Glaubens. Zwar werden die Engel im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht eigens erwähnt, auch in der Heiligen Schrift finden wir nur wenige Hinweise über sie. Aber im Leben der Kirche sind die Engel vielfach bezeugt, meist mit recht verschiedenen Funktionen und geistigen Kräften. Bei dem Wort Engel, wie es in der Heiligen Schrift verwendet wird, handelt es sich um einen nachträglichen Sammelbegriff, der ganz Verschiedenes in sich fasst. Sein Wortstamm leitet sich im Deutschen vom griechischen Angelos ab und besagt Bote, einer, der im Auftrag eines anderen handelt. So ist der Engel ein Wesen, das zwischen Zweien steht, als Bote, als Mittler zwischen Gott und Mensch. Die Boten, welche Gott aussendet, sind zu unterscheiden von den himmlischen Wesen, welche Gottes Thron umstehen, von denen es ganze Heerscharen gibt. Meist wird man beides zusammen sehen, aber eigentlich ist hier ein Unterschied. Auf der einen Seite die Boten, das andere die himmlischen Heerscharen. griechische Theologie hat die verstreuten Aussagen der Heiligen Schrift und der gläubigen Überlieferung über die Engel systematisiert. Hier ist besonders zu nennen der Theologe Dionysius der Areopagita aus dem 6. Jahrhundert. Er gliedert die Hierarchien der Engel in 3x3 Ränge, von oben nach unten und von innen nach außen. Zunächst sind es die Seraphim, Cherubim und Throne. Sodann folgen die Herrschaften, Mächte und Gewalten. Und schließlich die Fürstentümer, Erzengel und Engel. Das mag fast willkürlich erscheinen. Aber wenn wir näher hinsehen, werden wir erkennen, welche theologische Aussage sich damit verbindet. Denn diese Unterscheidung ist letztlich eine Aussage über Gott selbst. Die Seraphim und Cherubim schützen vor Gottes verzehrendem Licht und weisen auf seine transzendente Gegenwart. Damit ist uns gesagt, keiner kann von sich aus sich Gott nähern. Gott ist Feuer. Die himmlischen Heerscharen bilden Gottes Hofstaat und stimmen sein Loblied an, dem wir uns beim Sanctus in der Feier der Liturgie anschließen. Sie sagen uns, nur auf einem Weg können wir uns Gott nähern, in der Anbetung und dem dankenden Lobpreis. Und an Gottes Stelle steht der Maleach Yahweh, der Engel schlechthin, in dessen Gestalt Gott selbst mit Jakob kämpft, zu Genesis 22. Daneben gibt es all die anderen Engel, die Boten Gottes, wie auch die Schutzengel, welche Gottes Fürsorge für jeden Einzelnen anzeigen. Deren Fest begeht die katholische Kirche eigens am 2. Oktober. Nach jüdischer Vorstellung, angedeutet schon im Alten Testament und zwar besonders im Buch Daniel, hat jedes Volk einen Engel, der zwischen Gott als dem Herrn der Geschichte und diesem Volk vermittelt. Der Schutzgeist und Vertreter Israels im Buch Daniel ist der Erzengel Michael, den auch die Offenbarung des Johannes zitiert. Sodann gibt es den Angelus Interpres, also den Deuteengel, der eine nicht gleich verstehbare Situation ins Wort fasst und verbindlich deutet, so beim leeren Grab, Markus 16, und bei der Himmelfahrt. Die Engel sind durch ihre jeweilige Funktion bei Gott bestimmt, ohne dass damit schon unmittelbar eine Aussage über ihr Wesen, Aussehen oder konkretes Erscheinen gemacht ist. Noch bis Rembrandt werden sie nur selten mit Flügeln dargestellt. Ganz anders Johannes der Täufer. Er wird in der orthodoxen Tradition gerade mit Flügeln abgebildet, denn er führte in der Wüste ein engelgleiches Leben und erweist sich darin als der wahre Bote vor dem Kommen des Herrn. Ja, es gibt sogar die bildhafte Tradition des Christos Angelikos, also Christus selbst wird als Engel dargestellt. Ein Motiv seit Ephrem dem Syrer, und dann vor allen Dingen in den Visionen der heiligen Hildegard, gestorben 1179. Die Engel als mythische Wesen und als halbgöttliche Zwischengestalten mit Flügeln sind nicht das, was die Bibel meint, wenn sie von Gottes Gesandten, den Engeln, spricht. Zwar bedient sich die Heilige Schrift bei ihrer Rede von den göttlichen Boten zahlreicher Anleihen der Religionsgeschichte, aber vergeistigt sie, beziehungsweise deutet sie symbolisch um. Auf diese Weise gehören die Aussagen über die Engel zu einem Wesensbestandteil der biblischen gläubigen Überlieferung der Kirche, vor allem ihrer Liturgie. Und durch diese Umdeutung und ihren tieferen Sinn gehören wirklich die Engel auch zum Bestand unseres Glaubens. Deshalb haben wir uns zu fragen, was sind die Engel und was können wir über sie sagen und welche Bedeutung haben sie für das Leben im Glauben? Somit ein erstes, der Dienst der Engel in der Feier der Liturgie. Nach einem theologischen Grundsatz bestimmt die Norm des Betens und der Liturgie zugleich die Norm des Glaubens, so Prosper von Aquitanien in der Mitte des 5. Jahrhunderts. In jeder Eucharistiefeier stimmen die Gläubigen in den Lobpreis der Engel ein. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Heilig. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. In dem bekannten Lied Großer Gott, wir loben dich, heißt es in der zweiten Strophe, alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe, heilig, heilig, heilig zu. Die zweite und dritte Strophe dieses bekannten Liedes sind eine verdeutlichende Umschreibung des Sanctus aus der Eucharistiefeier, welches zurückgeht auf Jesaja 6, wo der Prophet sagt, im Todesjahr des Königs Usia schaute ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Seraphim richteten sich über ihm auf. Jeder hatte 6 Flügel. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Sabaoth. Die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. Es ist übrigens auch fast überraschend, dass das Lied des Erzengel Michael, unüberwindbar starker Held, im neuen Gotteslob gar nicht mehr vorkommt. Vielleicht war es zu triumphalistisch, aber auf jeden Fall, die Engel selbst in diesen Liedern sind nun unmittelbar noch gegenwärtig. Als Bild der dreieinen Urschönheit Gottes ist nach theologischer Lehre der gesamte Kosmos in einer wunderbaren Harmonie dreistufig gestaltet. In der geistigen Welt der himmlischen Heere strahlt die Dreieinigkeit des Schöpfers auf. Die 9 Chöre bilden die heilige Ordnung der himmlischen Hierarchie. Dieses vom Pseudo-Dionysius aufgestellte System hat heute noch in der orthodoxen Kirche Geltung und blieb nicht ohne Einfluss auf das Abendland, wo ihm Papst Gregor der Große, gestorben 604, Ansehen verschaffte. Die Liturgie bedient sich dieser Aussage über die heilige Ordnung der Engelchöre. Und so heißt es in einem liturgischen Gesang, und vielleicht hören Sie gut zu, denn darin wird etwas mehr als nur vorschnell eine Aussage über die Engel gemacht. Zunächst heißt es hier in diesem liturgischen Gesang, die Throne bilden mit den Cherubim und Seraphim die erste Ordnung. Von den Strahlen der Gottheit werden sie unmittelbar erleuchtet. Die heilige Ordnung Gottes nehmen sie in sich auf und singen Ehre deiner Macht, Herr. Das ist also ihre erste Aufgabe, erleuchtet und die Ordnung Gottes in sich aufnehmen. Darin sind sie uns Urbild und Vorbild. Die Seraphim besingen in dreifach heiligen Liedern, heißt es weiter in dem Lied, die dreifache Einheit der Gottheit mit nimmermüden Stimmen. Sie deuten das unbefleckte Geheimnis der Gotteserkenntnis und verkünden den wahren Glauben. So werden sie uns selber als diejenigen, die uns vorangehen, im Geheimnis der Gotteserkenntnis, im wahren Glauben. Weiter heißt es wieder, die Ausstrahlung der Weisheit und die Fülle der einzigen und einfachen Erkenntnis empfangen als eigene Weisheit demutsvoll die Cherubim und bieten sie denen, die unter ihnen stehen, in göttlicher Nachahmung dar. Sie übermitteln ihnen die Erleuchtung. Also, sie führen uns zu dem, dass wir tiefer im Glauben das erkennen, wer Gott ist. Wieder weiter in dem Gesang, von göttlicher Liebe entflammt sind die Herrschaften, die Gewalten und die Mächte, die zweite Ordnung. Mit geheiligten Lippen besingen sie die göttliche einzige Wesenheit. Vom Geist werden die Heere der Erzengel und Engel und Fürstentümer mit ihren unzähligen Scharen geordnet. Umfassend werden sie belehrt, die einzige und dreipersönliche lichtspendende Wesenheit anzubeten. Und hier haben sie so etwas wie eine kleine Einführung in den Glauben. Und die Grundessenzen unseres Glaubenslebens sind hier angesprochen durch die Engel, dass wir die heilige Ordnung Gottes in uns aufnehmen, dass wir den wahren Glauben verkünden, dass wir zur Erleuchtung kommen, dass wir mit geheiligten Lippen Gott preisen und schließlich, dass wir ihn auf rechte Weise anbeten. sind also hier die himmlischen Heere sozusagen eine Schule der wahren Anbetung Gottes. Die Liturgie spricht den Engeln nun die höchste Aufgabe in dieser Schule zu, nämlich Gott zu preisen. Und mit ihrem Loblied auf Gott tritt der Mensch dann in die Feier der Liturgie ein. Nun sagen wir, in der Liturgie handelt doch nur Christus. Er ist das Haupt der Schöpfung, der Haupt der Kirche, mit allen seinen Gliedern gemeinsam. Hier wird aber im Bild und als Vorzeichen der Vollendung der große, nicht verstummende Lobpreis der ganzen Schöpfung dargestellt. Himmlische und irdische Liturgie erklingen in einer einzigen Feier. Oder in der Chrysostomsliturgie wird es unmittelbar deutlich, dass wir in der Liturgie nur das nachbilden, was augenblicklich Christus für uns am Thron des himmlischen Vaters tut. Die irdische Liturgie ist eine Nachbildung der Liturgie, die Christus selbst vollzieht. Immer von Neuem wird das Beispiel dabei der Engel angeführt, die den Gott der Herrlichkeit und des Erbarmens loben und die Menschen zum Mittun auffordern. Die Kirche wiederum ruft die Engel auf, welche vor Gottes Angesicht stehen und vor Scheu ihr Antlitz verhüllen, in ihre Lobgesänge einzustimmen. Der Gläubige, der sich durch den Empfang der Sakramente der Lebensgemeinschaft mit Christus erfreuen darf, ist aber über die Engel erhoben, gehört er ja jenem Leib an, vor dessen Haupt sich alle Engel beugen. So kommen wir jetzt zu einer wichtigen Aussage. Denn wie kann es sein, dass der Mensch über den Engeln steht und dass der Mensch über die Engel erhoben ist? Eine Antwort erkennen wir, wenn wir uns Johannes Chrysostomus zuwenden. Ich möchte kurz einen Text von ihm vortragen, wo Sie gleich einsehen, warum der Mensch über den Engeln steht. Er sagt hier: Lasst uns bedenken, dass wir der Leib eines Hauptes sind, dem alles unterworfen ist. Nach diesem Vorbild müssen wir besser als die Engel und größer als die Erzengel sein, da wir die Ehrenstellung vor ihnen allen erlangt haben. Nicht der Engel nahm Gott sich an, wie der Apostel im Brief an die Hebräer 2,16 sagt, sondern der Nachkommen Abrahams. Nicht einer Fürstenwürde, nicht einer Gewalt, nicht einer Herrschaft, nicht irgendeiner anderen Macht. Nein, unserer Natur hat er sich angenommen und sie erhöht. Achten wir ehrfurchtsvoll auf diese innige Gemeinschaft. Seien wir ängstlich auf der Hut, dass keiner von diesem Leib getrennt werde, keiner verloren gehe, keiner unwürdig erscheine. Hätte man uns ein Diadem, eine goldene Krone aufs Haupt gesetzt, würden wir da nicht alles tun, uns der leblosen Edelsteine würdig zu zeigen? Nun aber ruht nicht bloß ein Diadem auf unserem Haupt, sondern, was doch weit mehr ist, Christus ist unser Haupt geworden. Und wir sollten nicht darauf Acht geben? Engel und Erzengel und alle himmlischen Mächte beugen sich vor ihm. Und wir, sein Leib, sollten aus irgendeinem Grund keine Ehrfurcht vor ihm haben? Wie können wir dann noch Hoffnung auf Rettung haben? So der Text von Johannes Chrysostomus. Was dieser Text heißt, finden Sie sozusagen ausbuchstabiert und weiter kommentiert im Versuchungsbericht Jesu. Im Versuchungsbericht flüstert der Teufel Jesus eigentlich nur das ein, was so aussieht, als sei es gut für ihn. Damit verlangt der Satan nichts Abstruses, sondern all das, was für Jesus angeblich gut ist. Zudem ist auffällig, dass es dem Teufel angeblich zukommt, die Reiche dieser Welt zu verteilen. Dabei disputiert Jesus mit einem Schriftwort, woran deutlich wird, wie sehr mit dem Wort der Schrift auch Falschaussagen gemacht werden können. Sie wird teuflisch, wenn sie nur zitiert wird, ohne dass Gott selbst in ihr gesehen und angebetet wird. Klaus Berger führt hierzu aus: Zum jüdischen Dauerthema Mensch und Engel gehört aber auch die Überzeugung, dass im Anfang vor dem Sündenfall die Engel Adam und Eva dienten, wovon die Engel übrigens nach jüdischer Überlieferung nicht begeistert waren wogegen sich Luzifer angeblich empörte, weil er aufgefordert wurde, in Menschen an Gottes Ebenbildern seinen Herrn und Gott anzubeten. Daher waren die Engel heilfroh, als Adam und Eva sündigten. Da erübrigte sich der Dienst an den Menschen. Adam und Eva hatten der versucherischen Schlange bekanntlich nicht widerstehen können. Nun aber, da in Jesus Christus ein Mensch nicht auf die Versuchung des Teufels hereingefallen ist, lebt die Dienstbarkeit der Engel gegenüber dem Menschen wieder auf. Jesus als Sohn Gottes ist der wiederhergestellte paradiesische Mensch. Und so heißt es ja de facto am Ende des Versuchungsberichts, die Engel dienten ihm, aber nicht nur ihm, sondern sogar dem Menschen. Und so gehören wir als Menschen im Glauben dem Leib Jesu an. Und Christus hat uns zur alten Würde wiederhergestellt. Und das, was für die Engel fast unglaubbar erschien, dass nämlich Gott Mensch werden könne, dieses hat sich ereignet. Und das ist unsere Würde und Ehre. Ursprünglich sah man in den himmlischen Mächten wohl jene Geister, die die sichtbare Welt regieren. In ihnen wurde die Lenkung der Gestirne und die Bewegung der Elemente, der Elementargeister, ja der ganze Lauf der Natur und des Kosmos zugeordnet. Durch die Engel wirke Gott in seiner Schöpfung. Diese Vorstellung wurzelt in spätjüdischer und neuplatonischer Anschauung, dass Gott wegen seiner Transzendenz, also seiner Jenseitigkeit, nur mittels Zwischenwesen mit der Welt in Berührung komme. Im Hintergrund steht auch der heidnische Glaube, Gestirn und Elemente seien beseelt. Solche Vorstellungen bedeuteten für das junge Christentum eine beträchtliche Gefahr. Und Paulus setzt sich in seinen Briefen gegen eine göttliche Verehrung dieser Wesen kräftig zur Wehr. Die Mächte und Gewalten können so sehr vom eigentlichen Christusglauben ablenken, dass sie losgelöst von Christus dämonischen Charakter annehmen und Werkzeuge Satans werden. Deshalb spricht der Apostel Paulus davon, dass Christus diese Mächte und Gewalten am Ende der Zeiten vernichten werde, 1. Korinther 15. Nachdem nun die ersten Konzilien die Christentumswürde tiefer erfasst und herausgestellt hatten, verloren die Spekulationen um die Elementargeister an Bedeutung. Und die Kirche sieht in den Gewalten und Herrschaften nur mehr dienende Mächte, die Ausdruck der liebenden Sorge um seine Schöpfung sind. Gänzlich auf Christus hingeordnet, vollbringen sie seinen Auftrag und erfüllen den Willen des Vaters im Himmel. Und das ist ja de facto dann auch die Bedeutung, wie wir die Engel kennen. Nicht mehr als die Mächte und bedrohenden Kräfte, sondern sie sind gerade das Zeichen der Fürsorge Gottes. Gott, der uns in seinen Engeln nahe ist und sich um uns sorgt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so haben wir einen ersten Abschnitt unserer Überlegungen abgeschlossen. Wir haben gesehen, die Engel sind die Zeichen der wahren Anbetung. Sie führen uns hinein in die Liturgie. In den Engeln sehen wir, welche Würde Christus uns bestellt und wiederhergestellt hat. Und schließlich die Engel, sie sagen uns die Sorge Gottes um uns, um jedes Leben. Wir wollen nun in der Zwischenpause die Kantate von Johann Sebastian Bach in Ausschnitten hören. Und zwar, es ist die Kantate aus dem Bachwerk Verzeichnis 19, es erhob sich ein Streit. Es ist angelehnt an die zweite Lesung des heutigen Festtages aus dem Buch der Offenbarung. Wie Sie vielleicht wissen, hat ja Martin Luther das Fest Michaelis beibehalten. Zum einen betrachtete er die Engel ebenso wie die Gottesmutter Maria als Verbindung von Gott zu den Menschen. Und zum anderen wollte man das Volk nicht ärgern, wie man sagte. Der Engel Michael war ja zudem besonders in Deutschland populär als der Engel des Volkes. Johann Sebastian Bach hat 4 Kantaten zu diesem Fest des 29. September, also zum Michaelisfest, komponiert. In unserer Kantate, also in der 19., ist am Anfang der Streit dargestellt, mit Pauken und Trompeten, nicht nur in großer Festlichkeit, sondern in fast aggressiver Weise. Und dann entfaltet sich das Ganze in einem Rezitativ und in einer Arie, die wir nun hören wollen: Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir. Führet mich auf beiden Seiten, dass mein Fuß nicht möge gleiten. Aber lernt mich auch all hier euer großes Heilig singen und dem höchsten Dank zu singen. Und hier haben Sie wieder das, was wir gerade uns vor Augen gehalten haben. Die Engel sind der Schutz Gottes. Sie führen uns zu Gott hin, sie geleiten unseren Fuß, sie lehren uns die wahre Liturgie, das Heiligsingen und dem höchsten Dank zu singen. So wollen wir nun diese Arie mit dem Rezitativ hören. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in einem Text zu der Kantate heißt es, dass diese Arie zum Großartigsten gehört, was es auf diesem Gebiet von Bach geschaffen wurde. Der Sizilianer-Rhythmus, den Albert Schweitzer anhand der Sinfonia im zweiten Teil des Weihnachtsoratoriums als Engelsmotiv gedeutet hat, verbreitet im Wechselspiel mit der scheinbar endlosen Melodie des Tenorsolisten wiegenden Charme und wohlige, geborgene Atmosphäre. Das, was hiermit zum Ausdruck kommt, ist noch einmal die Sorge der Engel um jeden Menschen, um das Leben. Aber nicht nur, dass die Engel aus sich handeln, sondern es ist letztlich die Sorge Gottes um jeden von uns, mit der er unser Leben begleitet. In der Liturgie haben wir auch die Bilder und in der Orthodoxie die Ikonen. Sie folgen in ihrer Darstellung einem festen Kanon, sowohl in der äußeren Gestaltung wie auch in ihrer Farbgebung. Leider ist uns die genaue Kenntnis des byzantinischen Farbkanons verloren gegangen, auch wenn uns einzelne Malerhandbücher erhalten sind. Als gewiss mag gelten, Purpur weist hin auf die Göttlichkeit, Blau auf die Kreatürlichkeit oder die angenommene Menschheit bei Christus. Bestimmte Blaufarben deuten die Unendlichkeit des göttlichen Wesens. Gold ist Zeichen des Himmels der Ewigkeit und Weiß der Widerschein der Heiligkeit. Diese Farbtöne finden sich in den meisten Engeldarstellungen wieder. Wie Christus das Ebenbild Gottes ist, so sind die Heiligen und ebenso die Engel Ikonen, transparente göttliche Herrlichkeit. In der Ikonografie nehmen die Engel einen breiten Raum ein. Sie sind Boten Gottes, Repräsentanten seiner Herrlichkeit, Diener Christi und der Heiligen, vor allem der Gottesmutter und der Märtyrer. Die himmlischen Geister beschützen die Menschen, geleiten sie zur Gemeinschaft der Seligen. Da sie die himmlische Liturgie feiern und als Mitliturgen beim Gottesdienst der Kirche tätig sind, gebührt ihnen und ihren Darstellungen einen Ehrenplatz im kirchlichen Raum. Besonders dann in der östlichen Liturgie auf der Ikonostase, die ja nicht eine Trennwand ist, sondern die Gemeinschaft in unserem Glauben darstellt, dass wir mit allen Heiligen vor Gott treten. Nun die Frage, was ist die Botschaft der Engel im Alltag unseres Lebens im Glauben? Es ist ein Unterschied, ob einer sagt, der hat aber einen guten Schutzengel gehabt, oder ob es heißt, der hat nochmals Glück gehabt. Manchmal drücken wir es noch etwas derber aus. Die entscheidende Frage lautet nicht, gibt es Engel, sondern schickt Gott Boten zu den Menschen? Oder ist jeder letztlich auf sich allein gestellt? Immer wieder wird von Menschen erzählt, dass ihnen eine kostbare und für ihr Leben entscheidende Kunde zuteil geworden ist. Was ihnen dabei geschenkt wurde, ist ein flüchtiger Berührungsakt, eben eine Botschaft. Auch die Engel sind nichts zum Festhalten. Sie entziehen sich unserem Festlegen und unserem Begreifen. Plötzlich war der Engel weg, so heißt es danach immer wieder. Wir können ihrer nicht habhaft werden, weder in Begriffen noch in Beschreibungen und auch nicht in Bildern. Keine äußere Gestalt macht den Boten Gottes, denn nicht leibbar und leiblich Erkennbares ist das Entscheidende, sondern der Auftrag, der vom Engel übermittelt wird. Er selbst ist ohne Alter und ohne Geschlecht. Der menschlichen Blicke wegen nimmt der Engel eine irdische Gestalt an. Er selbst jedoch stellt sich nicht in den Vordergrund, vielmehr weist er auf den, in dessen Dienst er steht, und das ist Gott. Niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben, heißt es in Exodus 33. In diesem Sinn schützen die Engel gleichsam vor dem verzehrenden Feuer Gottes. Doch zugleich vermitteln sie uns seine Nähe und liebende Zuwendung. Mein Antlitz wird mitgehen mit meinem Volk, heißt es in Exodus 33, 14. Dieses Mitgehen des göttlichen Antlitz, das ist der Engel. Gewiss, die Engel gibt es nicht so, wie es einen Baum oder eine Hand gibt. Sie sind eben geistige Wesen, deren Existenz darin besteht, einem anderen zu Diensten zu sein. Deshalb gelten die Engel auch nicht als Ziel des gläubigen Gebetes. Dies ist nur Gott selbst. Ihm gegenüber tritt der Engel als Bote Gottes zurück, sodass er meist erst im Nachhinein erkannt wird. Also der Engel baut sich nicht auf, wenn er die Botschaft bringt. Meist erkennt man auch ihn nur von hinten, gleichsam im Nachhinein. Und so wird er auch erst im Nachhinein erkannt, wie Tobit und der Prophet Biliam es bezeugen. Wenn man von den Engeln als Gottes Boten spricht, darf man eben in keine räumliche Vorstellung fallen. Wie sie die Entfernung zwischen einem Ort Gottes und dem des Menschen überbrücken, können wir uns nicht vorstellen, weil die räumliche Ferne Gottes keine wirkliche Gottesferne ist. Hat er doch allen verheißen, denen nahe zu sein, welche zu ihm rufen und die ihn lieben. Die Frage, gibt es Gott, trifft ebenso wenig wie die Frage, gibt es Engel, die Wirklichkeit Gottes und seiner Engel. Daraus erklärt sich, dass die Bibel nicht von einem Sein oder der Existenz der Engel an sich spricht oder es ausmalt oder sozusagen noch beweist. Keine Gestalt, nichts Fassbares und Erkennbares macht die Engel zu einem realen Boten Gottes, sondern ihre Botschaft selbst. So sind die Engel nicht in sich stehend und sie werden auch nicht in sich stehend definiert, sondern immer auf Gott hin. Und das, was ihr auf Gott hin ist, das ist ihre Botschaft. Gibt es Engel? Nein, so kann nicht gefragt werden. Schickt Gott Boten zu uns? Ja, das bezeugen jene, zu denen sie kamen, wie es uns auch die Heilige Schrift bekundet. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Engel haben keine Existenz aus sich, sondern sie weisen in ihrer Existenz ganz auf den Urgrund, nämlich das ist Gott selbst. Aber wer sind nun diese Engel? Können auch wir ihnen im Alltag unseres Lebens begegnen? Sie wissen, dass die Engel Hochkonjunktur haben und dieses eine Buch 50 Engel für das Jahr hat ja eine solche Auflagenhöhe in wenigen Tagen erreicht, wie sonst kaum ein Buch. Und so sieht man die Engel und Engelabbildungen überall, wo man hinkommt, sodass man sich vorstellen kann, wir wären von allen Seiten von solchen Abbildungen der Engel umgeben. Aber es ist doch viel wichtiger, ob wir ihnen auch im Alltag unseres Lebens begegnen. Oder müssen wir einfach sagen, es handelt sich nur um eine Metaphorik oder ein Bilder. Also wenn ich einen guten Brief bekommen habe, das ist dann sozusagen der Engel des Tages. All das wäre zu kurz gegriffen. Zunächst können wir sagen, die Engel sind Gottes Möglichkeiten. Gott ruht nicht in sich, er ist Gemeinschaft und auf den Menschen hin. Gott lässt sich höchstens für eine Weile zu einer Idee verflüchtigen. Aber er ist nicht eine Idee, sondern alles, was Gott ist, ist auf uns hin. Will er doch, dass wir jederzeit bereit sind für seine Botschaften und sein Wirken in unserer Welt. So ist die Grundvoraussetzung, ob wir Engeln begegnen, zunächst, ob wir selber es Gott zutrauen, dass er in unser Leben eintritt, mit einer Botschaft, dass er uns seinen Willen kundgibt. Nur so sind wir überhaupt offen für das, was wir dann schließlich als Engel bezeichnen. Und die Schrift sagt sogar, diesen Engeln begegnen wir in der Stunde der Nacht oder in der Stunde des Traumes. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass für die Kirchenväter Gott normalerweise seinen Willen uns kundgibt im Traum. So gab es auch Kirchenväter, die ein Traumtagebuch niedergeschrieben haben, weil im Traum und in dem Bild des Traumes Gott uns anrührt oder anrühren kann. Damit ist uns gesagt, Gott besucht uns unentwegt. Er ist nicht fern, sondern er tritt in unseren Alltag ein. Auffallend in der Heiligen Schrift ist besonders, dass von den Engeln gar nicht in einem rein religiös frommen Sinn die Rede ist. Dass also die Engel nur vorkommen im Gottesdienst oder wenn wir auf Exerzitien sind. Nein, ganz anders. In der Heiligen Schrift wird uns bezeugt, dass die Engel nur selten in den spezifisch religiösen Kontexten der Gottesverehrung, des Gottesdienstes, der religiösen Sprache oder der theologischen Reflexion erwähnt werden. Vielmehr begegnen die Engel Abraham, wie er in der Mittagshitze im Schatten des Zeltes steht, oder Gideon, wie er in der Kälte das Korn seines Vaters drischt, Josua, als er den Krieg vorbereitet, den Hirten auf dem Feld und der besorgenden Maria in ihrer Kammer oder wie eine andere Tradition sagt, am Brunnen, als sie gerade Wasser holt. Damit haben wir schon eine zweite Aussage. Gott begegnet uns nicht nur unentwegt, sondern gerade im Alltag, im Alltäglichsten. Und wäre es nur, dass wir uns gerade das Wasser besorgen. Die Engel begegnen den Menschen durch die ganze Bibel hindurch in ihrem Alltag, bei ihrer Arbeit, dort, wo einer zu Hause ist. Und wir können noch ein weiteres sagen. In den frühen Erzählungen von den Engeln Gottes wird überdeutlich, der Engel ist keine Gestalt neben oder unter Gott, sondern in seinem Engel berührt Gott selbst mit seinem Reden oder Handeln die Erde. Das ist etwas Entscheidendes, nämlich nicht der Engel handelt und nicht der Engel will aus sich heraus an uns etwas tun oder handeln, sondern im Engel rührt Gott uns an. So sind die Engel gleichsam Garanten des Schutzes Gottes und seiner Menschenfreundlichkeit, dass einer weiß, dass Gott ihn berührt mit seiner Liebe und Sorge. Speziell der Glaube an Schutzengel wagt es, die Kraft des Schützens, des Behütens und Bewahrens aus der Sphäre eines blinden Schicksals zu lösen. Wir brauchen kein Amulett und wir brauchen uns nicht zu schützen durch Horoskope oder anderes, sondern wir wissen, dass Gott uns schützt und dass wir in ihm behütet sind und dass wir am Ende jedes Tages uns den Engeln anvertrauen können, in denen Gott über uns wacht. Gottes Schutz bewacht den Lauf der Dinge und des menschlichen Lebens. Und dieser Schutz ist allein Gott selbst anvertraut. So stehen die Engel dafür, dass Gott wirklich uns nahe ist. Er war nicht nur einmal in unserer Welt und er hat nicht nur einmal gnädig an uns gehandelt, sondern er ist immer uns nahe und er kommt immer auf uns zu. Aber er, der Transzendente, er ist uns nahe in seinen Boten und mit seinen Botschaften. Für ein solches Vertrauen stehen die Engel. Sie sind Gottes uns leibhaft geschenkte Hilfe und Nähe, wie es die Namen der Engel bekunden. So sagt der Erzengel Gabriel, Gott ist Kraft, Gottes Kraft. Raphael, Gott heilt, es ist Gottes Heilung. Und Michael fragt, wer ist wie Gott? Mit ihrem Beistand stehen die Engel nicht zwischen uns und Gott. Auch werden sie nicht unsere Unmittelbarkeit zu Gott behindern. Schließt doch der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, jedes vermittelnde Zwischenwesen aus. Durch Jesus haben wir alle unmittelbaren Zugang zu Gott. Und dafür stehen die Engel, dass sie uns lehren, nämlich diesen unmittelbaren Zugang zu Gott zu suchen und dass wir es wirklich glauben, dass er unmittelbar in unserem Alltag gegenwärtig ist und dass wir behütet sind und keine Angst zu haben brauchen. Aber sobald dieser Dienst getan ist und sobald der Engel seinen Dienst verrichtet hat, tritt er selbst zurück. Er selber will nicht angebetet und verehrt werden. So könnten wir sagen, dass in der Apokalypse 19 der entscheidende Vers, ähnlich wie auch im 22. Kapitel, uns vor Augen gehalten wird, wo nämlich der Engel zu dem Evangelisten sagt, tu das nicht, bete mich nicht an, ich bin ein Knecht wie du und deine Brüder, die das Zeugnis Jesu festhalten. Gott bete an. Damit dürfen wir am Ende unserer Sendung von den Engeln sagen, sie sind die Lehrer der Anbetung. Überall, wo etwas in unserem Alltag sich ereignet, wo wir überrascht sind von der Botschaft, die dieses Ereignis in uns wachruft, und wir nicht nur verzagen oder wir nicht nur das Ereignis zur Kenntnis nehmen, sondern aufgerufen uns fühlen, Gott anzubeten, da wissen wir, dass der Engel uns in diese Schule genommen hat. Überall, wo in unserem Leben etwas uns zur Anbetung drängt, wissen wir, dass wir auf den Wegen der Engel gehen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, damit sind wir an das Ende unserer Sendung gekommen. Und wir wollen nun noch einmal uns der Kantate von Johann Sebastian Bach zuwenden und nun den Schluss uns anhören. Und zwar ist es zunächst eine Arie. Der Text lautet, O Mensch, errette deine Seele, entfliehe Satans Sklaverei und mache dich von Sünden frei, damit in jeder Schwefelhütte der Tod so die Verdammten plagt, nicht deine Seele ewig nagt. O Mensch, rette deine Seele. Und der Abschlusschoral, solang ein Gott im Himmel lebt und über alle Wolken schwebt, wird solche Macht da wehren. Es wird sie plagen, Kält und Hitz, Angst und Schrecken, Feuer und Blitz, sie doch nicht verzehren, denn wird sie enden diese Pein. Und der Choral lautet dann, lass dein Engel mit mir fahren auf Elias Wagen rot und meine Seele woll bewahren wie Lazarum nach seinem Tod. Lass sie ruhen in deinem Schoß, erfüll sie mit Freud und Trost, bis der Leib kommt aus der Erde und mit ihr vereinigt werde. Das wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, und das möge Ihnen auch zum Gebet werden, dass die Engel mit Ihnen fahren und dass Sie unter dem Schutz der Engel ein gutes Ende auf Ihrem Weg finden, mit Freud und Trost, wo Sie dann mit Gott fahren. vereinigt sind.
Lasst uns das Angesicht der
Die Engel in theologischer Deutung, das war das Thema unserer Sendung heute mit Pater Professor Dr. Michael Schneider aus St. Georgen in Frankfurt. Die Sendung Spiritualität. Wir bitten, die Zerstörung bei der CD zu entschuldigen, aber Sie haben zumindest einen Eindruck von diesen Kantaten. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen. Montags bis Freitags sind die Kollegen unter der 08323 96 75 120 erreichbar. Oder wenn Sie Internetzugang haben, Sie können auch auf unsere Homepage gehen unter www.horeb.org und da unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Ihnen noch einen gesegneten Sonntag. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.